Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Für alle Berlinerinnen und Berliner haben wir eine, wie ich finde, sehr vielversprechende Ausstellung. Heute eröffnet Klassenfragen, und zwar in der Berlinischen Galerie. Es geht um Kunst und ihre Produktionsbedingungen, die oft mit Scham und Ausbeutung einhergehen. Eines unserer Themen gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Bildende KünstlerInnen gehen immer in Vorkasse. Material anschaffen, Miete fürs Atelier zahlen, Transportkosten der Werke organisieren und ja, letztendlich geht es auch um die eigenen Lebenserhaltungskosten. Für viele heißt das, sie sind gezwungen, Nebenjobs anzunehmen. Und wie stark die soziale Herkunft Zugänge und Karriere beeinflussen und wie essentiell die Frage nach Produktionskosten ist, das zeigt ab heute die Ausstellung Klassenfragen. Die neue Gesellschaft für Bildende Kunst Berlin ist ein fünfköpfiges KuratorInnen-Team und sie thematisieren diese Fragen in der Berlinischen Galerie. Und eine der KuratorInnen, Künstlerin und Sprecherin des Bundesverbandes Bildender KünstlerInnen Berlins ist Frauke Bogasch, zu Gast im Kompressor, sowie Mitkuratorin und Künstlerin Silke Nowak. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum es für sie, wie sie sagt, um die banale Seite der zeitgenössischen Kunst geht.
Ich nenne es auch oft die staubige Seite, also the dusty side. Das, was eigentlich bei der ganzen glamourösen Vorderseite, die man in Ausstellungen sieht oder die Vorstellung, die man auch von Kunst hat, dass es immer irgendwie so um auch den Geniebegriff geht. Und die Seite, die man nicht sieht, ist eigentlich die, die uns am meisten interessiert hat. Also das, was eigentlich nicht gezeigt wird, worüber nicht gesprochen wird, was aber eigentlich diese ganze Kunst erst ermöglicht.
Und damit einhergehend auch eventuell das Leben, das oftmals prekär ist, eines Künstlers, einer Künstlerin und die Produktionsbedingungen. Wie veranschaulicht Ihre Ausstellung dieses Problem?
Genau, zum einen natürlich auch also prekär, aber eben auch dadurch geprägt, dass es immer dieses große Versprechen gibt, man kann es ja schaffen. Und es schaffen nur ganz wenige. Und die Frage fängt schon damit an, wer schafft es denn überhaupt? Und das war auch, wir arbeiten seit 2 Jahren als Kollektiv an dieser Ausstellung als Arbeitsgruppe und diese ganzen Fragen danach, wer darf mitspielen, wer hat Zugänge, das war so quasi der Startpunkt und wir wollten eigentlich auch diese Strukturen eben ein Stück weit offenlegen, indem wir von Produktionsbedingungen sprechen und davon, welche Hürden und welche Hindernisse es überhaupt gibt, eine künstlerische Karriere zu starten, beziehungsweise überhaupt auch Kunst studieren zu können. Und ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich ist dabei Geld. Also die Scham auch darüber zu sprechen, wie finanziert man ein freies Leben oder auch überhaupt ein Studium oder wie macht man das eigentlich alles? Wie jongliert man diese ganzen Bälle aus mehreren Jobs, die man machen muss und trotzdem auch der eigenen künstlerischen Arbeit?
Das heißt, es geht teilweise auch um Ausbeutung. Also oft ist es ja im Kunst- und Kulturbetrieb so, dass man ja nicht über die Produktionsbedingungen spricht. Wie veranschaulichen Sie das?
Genau, es gibt diesen wunderbaren englischen Euphemismus, der Hope Labor, also der Hoffnung, der eigentlich investierten Zeit, Energie und des Geldes, um vielleicht irgendwann mal eine Arbeit irgendwo platzieren oder zeigen zu dürfen. Also ganz oft haben wir es auch erlebt, die KünstlerInnen sollen froh sein, wenn sie ihre Arbeit hängen dürfen. Mhm. So, das sollte dann schon als Dank reichen oder als Anerkennung oder auch als Lohn. Und in Berlin zum Beispiel gibt es als einzigem Bundesland bisher das sogenannte Berliner Modell. Seit 2016 gibt es hier Ausstellungshonorare, die in allen geförderten kommunalen Galerien und staatlichen Institutionen gezahlt werden. Das ist zum Beispiel ein erster Schritt.
Da haben Sie als Sprecherin auch des Berufsverbandes Bildender Künstler in Berlins Pionierarbeit geleistet, richtig?
Also Berlin ist eben, wie gesagt, bisher das einzige Bundesland, wo das verpflichtend ist. Das, und so ein bisschen ähnlich sehen wir auch unsere Ausstellung. Also die Frage, die Sie gerade hatten, eine Sache ist auch, dass wir auf den Labels, den Bildangaben, die normalerweise neben den Arbeiten hängen, auch noch andere Angaben haben. Also seien es die Berufe der Eltern, sei es die zu erwartende Rentenerwartung, sei es irgendwie das Geld, das in die Produktion der Arbeit geflossen ist. Also all das, all diese sogenannten, wie ich immer so schön sage, dusty sides, die unsichtbaren Seiten eigentlich dessen, was die Arbeit so natürlich nicht vermittelt.
Da müssen wir natürlich auch auf den aktuellen Fall, die aktuelle Debatte schauen. Die Frage nach der Verteilung von Geldern, die spielt ja eine große Rolle. Recherchearbeiten von uns, dem Deutschlandfunk Kultur, haben ja zum Neustart-Kulturprogramm gezeigt, dass mit der Kulturmilliarde Galerien und Kunstmessen gefördert wurden, ohne ja den Bedarf zu prüfen. Welche Erkenntnisse folgen daraus für Sie?
Ich finde es ziemlich bitter. Ich finde es bitter und zynisch, wir als BBK haben schon ganz früh auch an die Stiftung Kunstfonds quasi Briefe geschrieben oder auch Pressemitteilungen, dass der Bedarf doch zumindest geprüft werden muss. Also so toll auch diese schnelle Corona-Hilfe war, es kann aber nicht sein, dass kein Bedarf abgefragt wird. Also es kann nicht sein, dass man einfach dieses Geld beantragt und nicht mal nachprüfen muss, ob man eine Professur oder Ähnliches hat. Das hat sich in den weiteren Vergaberunden ein bisschen geändert. Man darf keine Neustarthilfe mehr beantragen für die bildende Kunst, für die EinzelkünstlerInnen, wenn man eine Professur hat. Aber was Sie ansprechen, also die mehr als großzügige Förderung von kommerziellen Galerien und auch eine Förderquote, die gegenüber derjenigen für freie Künstlerinnen oder bildende Künstlerinnen um ein Vielfaches höher war, ist eigentlich einfach nur zynisch. Mhm. Also so toll es eben ist, dass es Hilfe gab, aber ich kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, dass man nicht den Bedarf abgefragt hat. Und wenn man als Künstlerin in der KSK versichert ist, muss man einmal im Jahr sein Jahreseinkommen schätzen fürs nächste Jahr. Mhm. Solche Kleinigkeiten, einfach so eine Frage wäre total möglich gewesen. Mhm. Und man hätte, glaube ich, eine viel größere Verteilungsgerechtigkeit bekommen. Und dass eine strukturelle Förderung notwendig ist, hat man ja auch gesehen bei dem ganzen Run auf die Corona-Hilfsprogramme, sei es Neustadt Kultur oder ähnliche gewesen.
Belassen wir es dabei an dieser Stelle und schauen nochmal auf Ihre Ausstellung, vielleicht dann mit Frau Nowak. Und zwar, am Eingang befindet sich ja ein Reitsporthindernis, also ein relativ klares Symbol, was man, glaube ich, schnell assoziieren kann. Aber können Sie die Idee dahinter beschreiben?
Genau, ich erzähle noch was zum Hindernis und dann übergebe ich an Silke. Das Hindernis haben wir als kuratorische Setzung, also unser Kollektiv ausgewählt. Also zum einen mögen wir das Hindernis als skulpturales Objekt. Es ist wirklich ein Hindernis, das aus einem Reitsport-Großhandel gekommen ist. Es ist ein richtig originales Hindernis für den Reitsport. Und eigentlich stecken die ganzen Fragen der Ausstellung schon in diesem Hindernis. Vielleicht startet man frohgemut und voller Motivation und stößt sofort auf die erste Hürde, die dann auch noch so laut krachend herunterfällt. Und wenn Sie dann in die Ausstellung kommen, das Hindernis sieht auch irgendwie toll aus. Es hat einen Smiley auch als Element, der auf der einen Seite wirklich smiley-mäßig grinsen, auf der anderen eigentlich so ein fast so kotzendes grünes Etwas ist. Und genau diese Setzung als Hürde, die eben auf die ganzen Fragen nach Zugängen und nach Privilegiertheit hinweisen, da stößt man drauf, sobald man den Ausstellungsraum betritt. Und gleichzeitig eben ist es auch ein wunderschönes Objekt.
Sehr spannend.
Genau, und jetzt gebe ich weiter an Silke Nowak.
Hallo.
Hallo, Frau Nowak. Wir sprachen ja unter anderem auch schon ein bisschen über die Captions, also die Beschriftungen der Werke, die anders ausgestellt werden, als man es sonst kennt. Sie sind ja auch Künstlerin, sind Sie da auch mit vertreten und wie werden Sie sozusagen dargestellt?
Genau, wir alle, also das komplette kuratorische Team ist Teil der Ausstellung, beziehungsweise wir sind vertreten mit einer Arbeit. Und wir alle haben uns auch sehr lange darüber auseinandergesetzt, was wir preisgeben wollen, also was unseren sozialen Hintergrund angeht oder unsere finanzielle Situation. Und also ich habe zwei Captions, weil zwei Werke von mir in der Ausstellung sind. Und auf dem einen Schild steht eben drauf, was meine Eltern von Beruf sind. Und auf dem anderen Schild steht ganz konkret auch drauf, dass ich in einer ArbeiterInnenfamilie aufgewachsen bin, aber dass ich finanziell abgesichert war. Und dann bin ich in den Kunstbetrieb gegangen. Also ich habe Kunst studiert und habe dann eine akademische Laufbahn genommen. Aber ich bin jetzt eben finanziell unsicher.
Mhm. Und so grundsätzlich haben Sie auch versucht, so ein bisschen auszuwählen zwischen bekannten und unbekannten KünstlerInnen?
Der Bekanntheitsgrad hat für uns nicht so eine wichtige Rolle gespielt. Für uns hat eher eine Rolle gespielt, zum Beispiel sichtbar zu machen, mit welchen Materialien, also auch mit armen oder kostengünstigen Materialien KünstlerInnen arbeiten. Und somit ist es so, dass in der Ausstellung tendenziell eher KünstlerInnen vertreten sind, die nicht so bekannt sind. Vielleicht mit Ausnahme derer, die aus der Sammlung der Berlinischen Galerie stammen. Also wir haben ja die Möglichkeit gehabt im Vorfeld, die Sammlungsbestände der Berlinischen Galerie auch durchzuschauen. Und Norbert Witzgall hat sich die Mühe gemacht, diese kompletten Bilder sich mal anzuschauen. Das ist online zugänglich. Und er hat dann verschiedene KünstlerInnen aus der Sammlung ausgewählt, unter anderem Hanna Höch, die ja sehr bekannt ist.
Und mit welcher Frage wollen Sie uns BesucherInnen aus der Ausstellung entlassen? Also es hat natürlich auch, würde ich sagen, einen politischen Auftrag, aber vielleicht auch sozusagen einen gesellschaftlichen. Welche Frage stellen Sie da an uns?
Also eine Frage wäre, wie man den gesamten Kunstbetrieb sozial gerechter strukturieren könnte. Wie wäre das machbar, KünstlerInnen, die weniger Zugänge haben aufgrund ihrer finanziellen Situation oder ihrer Klassenherkunft, mehr sichtbar zu machen? Das wären für uns wichtige Fragen. Oder auch so Zukunftsperspektiven, wie kann das weitergehen? Wir hatten ja auch eine Fragestellung nach Handlungsoptionen. Und für uns ist eben ein wichtiger Aspekt auch kollektives Arbeiten.
Und wie sieht es aus mit KünstlerInnen, die uns jetzt vielleicht gerade zuhören? Wie können sie Teil ihrer Ausstellung werden?
Wir haben eine Internetseite, die heißt klassenfragen.de. Und da gibt es einen Menüpunkt, der heißt Erfahrungsberichte. Und da haben Personen, die im Kunstbetrieb arbeiten, also KünstlerInnen, die zum Beispiel als Assistentinnen arbeiten, die Möglichkeit, ihre Geschichten, also unangenehme Geschichten aus Produktions- oder Arbeitszusammenhängen zu teilen, allerdings anonymisiert.
Heute um 19 Uhr findet die Vernissage Klassenfragen in der Berlinischen Galerie statt, geht bis zum 9. Januar. Und ich sprach mit den Kuratorinnen und Künstlerinnen Frauke Burgasch und Silke Nowak. Alles war Sex. Der Mensch ein Experiment, Liebe war verboten. Otto Mühl, der Übervater. Die Mühl-Kommune gilt als eine der bekanntesten Weltveränderungsgruppen, gegründet 1970 vom Wiener Aktionismuskünstler Otto Mühl. Ich würde ja sagen, es war eher eine Sekte. Es ging Mühl als Anführer nämlich vor allem darum, Macht zu demonstrieren. Es ging um hierarchische Strukturen und es gab, Triggerwarnung, sexuellen Missbrauch. Wegen des sexuellen Missbrauchs wurde Mühl 1991 zu 7 Jahren Haft verurteilt und Servus Papa, See You in Hell heißt der fiktionale Film über diese Kommune, der heute in die Kinos kommt. Basiert auf Erinnerungen der Schauspielerin Jeanne Tremsal. Sie hat als Kind in der Kommune gelebt und spielt auch mit in dem Film. Eine besondere, ja eine spezielle Erfahrung, wie uns Regisseur Christopher Roth im Programm erzählt hat.
Dass es für sie dann auch wirklich so einen Realismus hatte. Und dann hat sie natürlich weinen müssen hinterher. Und da gab es natürlich viele Stellen, wo sie an Sachen erinnert wurde, die sie damals gemacht hat. Aber gleichzeitig kommt, glaube ich, auch beim Film die sozusagen diese Schönheit auch ein bisschen rüber. Und dass es eigentlich ein Experiment war. Wir wollten ja auch nicht sagen, es war alles schlecht und die waren alle böse. Es ist eben schiefgegangen, weil dann immer einer sozusagen sich an die Spitze stellt und die anderen eigentlich unterdrückt.
Ja, und unser Kritiker Matthias Dell hat den Film gesehen, kann ihn jetzt für uns einordnen. Die Kommune Otto Mühl, die existierte von 1975 bis 1991. Wo beginnt die Erzählung zeitlich gesehen im Film?
Also der Film setzt ein in den 80er Jahren, was markiert wird durch popkulturelle Zeichen, wofür Christopher Roth ja auch so ein bisschen eine Affinität hat. Die Kinder auf dem Hof, auf diesem Land wollen dann zum Beispiel heimlich MTV gucken, also Musikfernsehen. Da läuft dann der Clip von Falcos Hit Amadeus. Im Radio ist dann später mal die Rede vom 40. Jahrestag, den die DDR 1989 gerade feiern will. Genau, das ist so der Rahmen, also die Endphase der Mühl-Kommune konkret einsetzt, die Erzählung mit so einem Gruppentribunal, was damals vielleicht Happening genannt wurde, aber in Wirklichkeit natürlich dazu da war, die Macht am Laufen zu halten und zu demonstrieren, indem da Leute, die was falsch gemacht haben, runtergewürdigt wurden und sogenannte Selbstdarstellung machen mussten. Das ist ein bisschen spannend erzählt, weil da sitzt dann nämlich der Otto, gespielt von Clemens Schick, mit dem Rücken zu dieser Runde in einem Sessel und gibt den Ton an. Im Film geht es dann weiterhin ja vor allen Dingen darum, dass es aus der Perspektive von so einem Teenager-Mädchen erzählt wird, das sich wiederum in einen anderen Teenager-Jungen da verliebt, der auch Jean heißt, das Mädchen heißt Jeanne, das aber nicht darf und deswegen aufbegehrt.
Mhm. Ich habe es gerade schon gesagt, in der Kommune gab es Sex, sexuellen Missbrauch, Liebe war verboten. Wie thematisiert der Film dieses sensible Thema? Also wie freizügig geht er mit sexualisierter Gewalt um?
Also es gibt natürlich so eine Grundfreizügigkeit, wo man sagen kann, das ist, hat mit dem Thema zu tun, mit der Zeit auch, 70er Jahre irgendwie. Es war ja auch so ein Aufbruch, daran steckt ja auch was Emanzipatorisches vielleicht. Das heißt, am Anfang sind diese Bilder schon auch, irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, nicht so richtig reflektiert darüber, ob sie jetzt da dieser Zeit zugucken oder es auch selber gut finden, dass da die Frauen in Latzhosen mit nackter Brust da sitzen oder eben Hotpants tragen und mit Stiefeln über Fell fällt und durch den ganzen Film starken. Und ich glaube, dann, wenn es irgendwie problematisch wird, da kann man auch sagen, das dient halt dazu, den Reiz dieser Gruppe zu erzählen. Aber es wird halt, es ist da schon nicht so richtig klar, wohin das eigentlich soll. Und das wird dann eigentlich noch schlimmer, wenn es eben auch darum geht, die Gewalt mal zu zeigen. Und das wird nämlich sehr verdunkelt in einem Bett gemacht. Also da, wo dann Otto mit der Jeanne quasi schläft oder sie missbraucht, muss man natürlich eigentlich sagen. Und das wird dann aufgelöst wiederum in das nächste Bild, wo dieses Mädchen dann irgendwie in so einem weißen Kleid über am nächsten Tag über so ein tolles, wogendes, lichtdurchflutetes Frühlingslandschaftsfeld läuft, zu ihrem Freund hin. Und das ist so ganz merkwürdig, weil dieses verschämte Bild des quasi der Gewalt, das so abgedunkelt ist, damit man es gar nicht richtig sieht und wo auch die Perspektive ein bisschen unklar ist, wird dann bearbeitet mit so einem Werbefilm-Ästhetik, Jauchzgefühl, Freiheit, da könnte man Dating-Apps oder Kaffee mit bewerben. Das, finde ich, sind zwei Register, die sehr, sehr merkwürdig miteinander eben nicht interagieren.
Ja, das, ich höre die Kritik raus. Das heißt, das Leben in der Kommune aus der Perspektive der jungen Frau, die gelingt nicht wirklich, oder?
Nee, weil der Film auch nicht weiß, was er damit anfangen will. Also er hat, einerseits nimmt er sich die Krassheit dieser Kommune, die er dann auch sagt, die hat es irgendwie gegeben. Gleichzeitig soll es aber auch fiktional sein irgendwie. Also der Otto heißt nur Otto und nicht Otto Mühl, was irgendwie ein bisschen albern ist, weil alle wissen, dass es das gewesen sein soll. Gleichzeitig gibt es ja auch die realen Erfahrungen der Drehbuchautorin und Schauspielerin Jeanne Tremsal, auf denen das aufbaut. Aber da jetzt so eine pubertierende, schöne Coming-of-Age-Geschichte reinzuschreiben, das reibt sich an so vielen Stellen und wird dann eben produziert keine interessante Reibung irgendwie. Und dann gibt es so Einfälle, dass man mit so grafischen Elementen im Bild arbeitet. Also zum Beispiel gegen Ende dann so eine Pyramide, da steht dann drauf Struktur, das war der Name dieser Rangordnung, die es da in der Mühlkommune gab. Oben steht dann Otto und dann gibt es so Risse mit Geräuschen, wo man merkt, okay, die Struktur geht kaputt. Hätte das der Film nicht erzählen sollen, muss man dafür irgendwie so einen Comic-Move machen irgendwie. Und ich rede nicht davon, dass man das nur psychologisch erzählen könnte, was sich ja anbieten würde. Aber irgendwie eine Idee davon zu haben, was man jetzt damit macht, wie kritisch oder aus welcher Perspektive man das anschaut. Und bezeichnet für die quasi Harmlosigkeit und Biederkeit dieses Films ist, dass es auch der hilfloseste Satz des deutschen Kinos fällt. Die Jeanne ist schon rausgeritten mit ihrem Pferd aus der Kommune, trifft auf zwei Jungs auf dem Dorf nebenan. Die haben dann irgendwie überraschenderweise auch guten Sex miteinander und reden dann danach so darüber.
Das war toll.
So affengeil.
Verdammt, ich will auch in die Kommune.
Ich auch. Wo kann man sich anmelden?
Ich muss los.
Wohin?
Ja, wohin müssen deutsche Filme mit deutschen Leuten los? Das ist die unbeantwortete Frage und die wird auch hier nicht beantwortet. Das ist der einfachste Trick, einen Dialog zu beenden, wo man auch merkt, man interessiert sich gar nicht für diese Auseinandersetzung. Und das ist auch so ein Zeichen dafür, dass der Film gar nicht so originell ist.
Ja, bei mir wächst die Abneigung. Jeanne Tremsal, auf deren Erinnerung der Film ja basiert, spielt mit. Was macht das mit dem Film?
Finde ich auch unausgegoren, wenn man das am Ende dann liest. Als Publikum fühlt man sich auch irgendwie so merkwürdig quasi in Geiselhaft genommen, dass man jetzt irgendwie, das ist dann alles echt und durch sie wird es bezeugt irgendwie, was das mit den Figuren macht. Ich bin da nicht ganz überzeugt, dass sie dann praktisch die Mutter der Figur spielt, die sie sein soll. Also irgendwie, es gibt auch merkwürdige Auftritte von Dirk von Lotzow, der dann total rausfällt aus diesem eher unbekannten Cast als Sänger. Ich glaube, das Ärgerliche an dem Film ist eigentlich, dass er damit mit diesen ganzen merkwürdigen Operationen eben vollkommen verwischt, worum es eigentlich geht. Nämlich die Frage irgendwie gerade MeToo darauf zu gucken, ist das nicht einfach nur eine wahnsinnige Missbrauchsgeschichte gewesen? Eine Diktatur, eine Sekte von einem Typen, der halt Kunst als Vorwand genommen hat, von mir aus auch Traumata hatte und so weiter, um eben das so aufzubauen, um dann attraktiv zu sein für eine bürgerliche Gesellschaft, wo Politik vorbeikommt, wo Geschäfte gemacht werden und wo es aber eigentlich darum geht, dass ein Mann eben an der Spitze steht und Zugriff auf permanent sexuell verfügbare Frauen hat. Und das irgendwie so unscharf und uneindeutig und merkwürdig unentschieden zu erzählen, ist eigentlich, finde ich, fast trägt dazu bei, diesen Mythos weiterzuschreiben und auch dann in dem Spiel von Clemens Schick, der praktisch sich auch nochmal als genialer Schauspieler, der ausrastet und so weiter, da inszenieren darf, in dieser Figur, die immer so erzählt und legitimiert worden ist. Also das ist auch fast ärgerlich.
Sagt Filmkritiker Matthias Dell über den Film Servus Papa, See You in Hell ab heute in den Kinos. Herzlichen Dank für die Einordnung.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Einige Musiker des russischen Ensembles Musica Eterna dürfen am Freitag im Konzerthaus Dortmund nicht mit Dirigent Theodor Korenzis auftreten. Grund sind kriegsbefürwortende oder antiwestliche Äußerungen von 4 Ensemblemitgliedern, etwa in sozialen Medien. Das Konzerthaus und das Management des Ensembles seien über die Suspendierung völlig einig gewesen, sagte der Intendant. Der griechisch-russische Dirigent Korenzis selbst äußert sich nicht öffentlich zum Krieg. Das brachte ihm zuletzt auch Kritik ein. Die aus Russland geflüchtete Regisseurin und Theaterkritikerin Marina Davidova wird ab 2024 neue Schauspielchefin der Salzburger Festspiele. Das Repertoire des Festivals solle unter Davidova verstärkt international ausgerichtet werden, sagte Intendant Markus Hinterhäuser. Davidova war in Russland überwacht und bedroht worden, nachdem sie eine Petition gegen den Krieg in der Ukraine verfasst hatte. Sie leitete 23 Jahre lang das von ihr mitbegründete internationale Festival New European Theatre in Moskau. In Salzburg folgt Marina Davidova auf die Schweizerin Bettina Hering. Das Programm der Saison 2023 wird am 9. Dezember präsentiert. Nach einer Klebeattacke von Klimaaktivisten auf Raphaels Sixtinische Madonna in Dresden hat die Polizei Wohnungen in Leipzig durchsucht. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Dresden wird wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung ermittelt. Im August hatten sich zwei Mitglieder der Gruppe Die letzte Generation in der Dresdner Gemäldegalerie an den Rahmen des weltberühmten Kunstwerks geklebt. Dadurch war nach Angaben der Kunstsammlung ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Laut Staatsanwaltschaft wird gegen zwei Männer und eine Frau ermittelt. Ein weiterer Mann soll die Aktion gefilmt und in den sozialen Medien verbreitet haben. Schauspieler Mario Adorf hat den mit 15.000 Euro dotierten und erstmals verliehenen Preis Nike erhalten. Beim Kinofest Lünen in Nordrhein-Westfalen bekam der 92-Jährige die Auszeichnung als Jahrhundertschauspieler. Adorf hatte in Filmen wie Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Rossini und der Oscar-gekrönten Blechtrommel gespielt. Er gehört zu den bekanntesten Darstellern auf der Bühne, im Kino und Fernsehen. Das Kinofest Lünen findet zum 32. Mal statt und dauert noch bis zum 27. November.
Comics sind in den letzten Jahren immer erfolgreicher geworden und werden auch sichtbarer, zum Beispiel in Buchläden. Es gibt Literaturpreise, die an Comics gehen, Ausstellungen in größeren Museen und so weiter und so fort. Trotzdem sind sie noch nicht als eigenständige Kunstform anerkannt, gelten immer noch eher als Subkultur und es gibt auch kaum Förderungen. Comicschaffende haben sich deshalb in diesem Jahr zusammengetan und eine Gewerkschaft gegründet. Das Gründungstreffen, das fand statt im Rahmen der Dokumente und eingeladen hatte Comic-Künstler Nico Bulling. Deutschlandfunk Kulturjournalistin Jule Hoffmann hat einige der Akteure getroffen.
Die Idee ist, glaube ich, so hier an diesem Tisch, an dem wir gerade sitzen, an diesem Atelier-Küchentisch mehr oder weniger entstanden und beziehungsweise an vielen anderen Atelier-Küchentischen auch. Also ich glaube, die Idee ist sowas, was schon lange köchelt, weil es sie einfach braucht. Und Stefanie Leinhorst, eine Kollegin aus Leipzig, und ich haben dann irgendwann zusammengesessen und ich habe gesagt so, hey, ich habe jetzt dieses Documenta-Budget und es gibt auch diese Infrastrukturen, die wir uns andocken können. Wollen wir nicht das jetzt einfach mal wirklich machen?
Nino Bulling und Stefanie Leinhorst gehören zum Gründungsteam der Gewerkschaft, die innerhalb der Comic-Szene auf große Resonanz gestoßen ist.
Wir arbeiten jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren, glaube ich, so an dem politischen Rahmen. Und das ist natürlich viel Arbeit, so eine Struktur aufzubauen, die dann auch tragfähig ist, wenn die sich vergrößert.
Dass es eine Gewerkschaft für ComiczeichnerInnen braucht, darüber herrscht große Einigkeit. Die meisten haben keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit in einer Comicseite steckt, sagt Max Beitinger, der für seinen Comic Sibylla über die Barockdichterin Sibylla Schwarz mit dem Preis der Berthold-Leibinger-Stiftung ausgezeichnet wurde.
Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich diese Gewerkschaft befürworte. Denn es ist so, dass bisher nie klar war, dass das ein viel größerer Arbeitsaufwand ist. Also die Verhandlungen über das Gehalt dabei stoppten einfach halt irgendwo, wo das Budget dann eben zu Ende war. Das heißt, solche Budgets werden gar nicht eingeplant dafür, Comics zu zeichnen. Und ich glaube, das ist so ein Verständnisproblem.
Der Illustrator und Comic-Künstler Markus Gruber wurde kürzlich von einem Verlag angefragt, einen Comic zu zeichnen. Für 5 bis 13 Seiten in Größe A4 sollte er 535 Euro brutto bekommen.
Und wenn man sich als Freiberufler mal vorstellt, für welchen Stundenlohn man eigentlich arbeiten muss, damit man am Ende seine Miete bezahlen kann, sein Studio bezahlen kann, seine Versicherung bezahlen kann. Und in meinem Fall, ich bin noch Familienvater, ich muss mich um ein Kind kümmern. So, also braucht man als freiberuflicher Illustrator oder generell als Selbstständiger geht man ja davon aus, dass man ungefähr 80 bis 90 Euro definitiv einen Stundensatz erheben sollte, um alles abdecken zu können. Gemessen daran, an 500 Euro würde das bedeuten, ich müsste diesen Comic eigentlich in 7 bis 8 Stunden zeichnen. So, und das ist natürlich absolut nicht zu schaffen. Und das Ende vom Lied war, ich habe es natürlich angenommen, weil jeder Künstler, jede Künstlerin ist natürlich dankbar über die Chance auf eine Publikation und dann macht man das natürlich.
Strategien der Solidarisierung sind in der Kunstwelt besonders schwierig. Viele arbeiten unterbezahlt, um Sichtbarkeit zu bekommen. Genau deshalb sei ihr die Vernetzung mit anderen wichtig, betont Marie Pohl, von der kürzlich der Comic Hort erschienen ist.
Comiczeichnen kann ja sehr einsam sein. Ich brauche auch die Einsamkeit beim Arbeiten. Aber dann gibt es ja auch wieder Situationen, bei denen ich dann plötzlich Unterstützung oder Tipps von anderen brauche. Außerdem können wir als Gruppe was Konstruktives daraus machen, was sich alleine meistens nur wie hilflose Wut anfühlt. Also wir können zum Beispiel gemeinsam eine bessere Bezahlung fordern, was ja alleine schon eher schwierig ist.
Viele Fragen sind noch offen, wie zum Beispiel die Rechtsform der Gewerkschaft. Neben der Möglichkeit einer Vereinsgründung gibt es die Überlegung, sich der Freien ArbeiterInnenunion, kurz V, anzuschließen. Innerhalb der V können sich Lohnabhängige selbstbestimmt organisieren. Außerdem arbeitet die Comic-Gewerkschaft daran, ein Online-Forum einzurichten, in dem sich Mitglieder künftig datensicher austauschen können, erzählt Stefanie Leinhoos.
Was ich oft feststelle, so Magazine in Deutschland, wenn man da so Cover-Illustrationen macht oder so, dass man da jetzt nicht immer mit den gleichen Nummern angefragt wird und dass es da manchmal hilfreich ist, wenn man weiß, ah, die Person hat da letztens auch ein Cover gemacht, dass man mal fragen kann, wie viel hast du eigentlich bekommen? Und dann einfach antworten kann, ja, sorry, doppelt so hoch würde ich es nehmen, weil ich weiß, das habt ihr neulich auch für so und so bezahlt. Also ich finde das total legitim.
Ein wichtiges Ziel der Gewerkschaft ist daher die verbindliche Festlegung von Mindestsätzen und das Bereitstellen von Honorartabellen. Mehr noch als von Auftragsarbeiten für Museen oder Zeitschriften leben viele Comicschaffende von Stipendien. So auch die Comiczeichnerin Eva Müller, von der in diesem Monat der Comic Scheiblettenkind bei Suhrkamp erscheint.
Und da muss ich dazu sagen, die meisten nicht in Deutschland. Die meisten kamen aus dem Ausland, es gab auch welche in Deutschland, aber nicht spezifisch fürs Comiczeichnen, sondern eher in der Literatur. Die sind ein bisschen offener als die Strukturen in der Kunst.
Laut einer Recherche des Deutschen Comicvereins gibt es bundesweit gerade mal 2 Stipendien, die sich gezielt an Comics richten und bei deren Vergabe Fachjurorinnen mitentscheiden. Das Comic-Stipendium in Berlin und der Hamburger Literaturpreis, der explizit die Kategorie Comic berücksichtigt. Demgegenüber stehen bundesweit etwa 200 Literaturstipendien.
Ja, ein Punkt in unserem Manifest ist aus dem Grund auch, dass wir für eine Öffnung der Räume Kunst und Literatur für Comiczeichnende plädieren. Also man kommt eher an Förderung dadurch und halt, dass man einfach mehr Community hat, mehr angeschlossen ist. Wir sind für die Kunst zu angewandt und für die Angewandten zu künstlerisch. Also es passt irgendwie nirgends rein.
Dass Comics in der Kultur zwischen allen Stühlen sitzen, spiegelt sich auch in den bereits bestehenden Strukturen wider. Zwar gibt es Verbände wie den Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler, die Allianz Deutscher Designer oder die Illustratorenorganisation, in denen auch Comicschaffende organisiert sind. Aber nirgends stehen Comics im Fokus. 2023 sollen die ersten Mitglieder in die Gewerkschaft aufgenommen werden. Neben einer Professionalisierung der Arbeitsstrukturen geht es für die Comic-Szene auch darum, sich innerhalb des Kulturbetriebs zu behaupten.
Ich glaube, deswegen war der Begriff uns auch wichtig, so doch am Ende eine Gewerkschaft zu sein und kein Berufsverband oder sowas.
Ja, warum? Also weil das klingt mehr so nach politischer Umwelt.
Genau.
Nach Arbeitskampf.
Nach Arbeitskampf.
Ja, und gemeinsam mit WissenschaftlerInnen hat die Comic-Gewerkschaft einen Online-Fragebogen entwickelt. Da geht es um belastbare Zahlen und Fakten zur Arbeitsrealität von Comic-Schaffenden im deutschsprachigen Raum. Sofern Sie also Comiczeichner sind oder auch Freunde, Bekannte haben, melden Sie sich bis zum 30. November über comicgewerkschaft.org. Dort können Sie alle Fragen zu Ihrer Arbeitssituation beantworten. Seit 2019 gibt's Krieg der Sterne ja nicht nur im Kino, sondern auch im Serienformat. Und eine der bisher 4 Star Wars Serien lieben sowohl Fans als auch Neueinsteiger, und zwar Star Wars Andor. Seit gestern gibt's die erste komplette Staffel. Und was macht die Serie so anders, so einladend? Das weiß Stefan Mesch. Er hat alle 12 Folgen für uns gesehen. Hallo im Kompressor.
Hallo.
Ich gestehe, ich bin überhaupt nicht im Thema drin. Bei mir ist es so schlimm, dass ich damals bei Star Wars im Kino sogar eingeschlafen bin. Wie gut muss ich also Star Wars kennen, um bei Andor alles zu kapieren?
Es gibt ein ganz schlechtes und böses Lob zur Serie. Nämlich, das hier ist jetzt endlich ein Star Wars für Leute, die keinen Star Wars mögen.
Perfekt.
Denn Ja, denn bisher sind keine Jedi-Ritter zu sehen, also nichts Mystisches und kein Lichtschwert. Niemand kann sich da frei und toll bewegen wie so Superheldinnen, sondern es geht um Arbeiterschaft, um BürokratInnen, PartisanInnen, Senatorinnen, also um Leute, die in dieser faschistischen und kolonialistischen Welt des Imperiums leben. Endor hat anfangs also viel weniger Spektakel und Spezialeffekte. Es ist eine sehr alltägliche und politische Serie mit ganz viel Bodenhaftung. Und nicht mal die Hauptfigur, Cassian Andor, ist ein großer Held.
Mhm. Dann mal zur Figur. Andor kommt aus dem Film Rogue One von 2016, richtig?
Ja, aber das ist egal. Also auch der Film, der war recht viel Ballern, Kitsch und Spektakel. Also war okay, aber nee, ich hatte mehr erwartet. Aber was Leute mochten am Film Rogue One war, ein Regisseur und Autor hat zum Schluss geholfen, es ein bisschen kantiger zu machen. Tony Gilroy. Und der hat auch die dreckigen Agentenfilme mit Matt Damon geschrieben, die Jason Bourne Thriller. Und jetzt nimmt der sich halt fast 12 Stunden Zeit für Monologe, für Charakterarbeit und für Action, die aber ganz langsam aufgebaut wird.
Mhm. Langsame Action, da würde ich jetzt sagen, das klingt doch wieder ein bisschen umständlich und nicht wirklich sexy.
Ja, kommt drauf an. Also wenn ein Wachmann kommt, dann haust du ihm auf die Rübe und er ist bewusstlos. So war Star Wars ganz lange. Und damit es düsterer wirkt und pseudo-erwachsener, geht manchmal auch, oder du schießt den Wachmann halt tot. Aber Andor zeigt, wenn du einem Menschen auf den Kopf schlägst, dann kann alles passieren. Er schlägt zurück oder er stirbt. Also alles ist fragil. Die Körper und die Raumschiffe und die Demokratie und das Vertrauen, das kann alles ganz schnell weg sein und zerstört. Und darum ist Andor so langsam und intensiv und spannend, weil in einem faschistischen Regime ist immer klar, mach einen Schritt und alles kann aus sein, sogar für die untertänigsten Untertanen. Und darum gibt es zur Serie ganz viele Vergleiche. Oh, das ist ja wie bei Kafka oder das ist ja wie ein Thriller über die Resistance gegen die Nazis. Nee, das ist durch und durch Star Wars. Das ist durch und durch Star Wars. Nur etwas intensiver und machtkritischer. Mhm. Und darum halt gleich so viel besser.
Und was hat dieser Andor vor, also in dieser sehr fragilen Welt?
Ah, der ist kein Haudegen und er ist auch nicht besonders politisch. Aber seine Mutter, die sagt, wir haben geschlafen. Der Faschismus, der kam hier in die Stadt und wir haben Geschäfte mit ihm gemacht. Und er kam uns nicht zu nah. Und jetzt ist er aber da, in jedem Haus. Und wir alle hätten viel früher kämpfen müssen. Das ist jetzt keine originelle Botschaft, aber wir haben eben fast 12 Stunden Zeit, wirklich zu sehen, wie ein totalitäres System überall ist. In jeder Freundschaft, in der Oberschicht, in den Kolonien, in den Gefängnissen. George Lucas, dieser Star Wars-Schöpfer, der wurde durch den Vietnamkrieg politisiert, aber noch nie hat Star Wars so warmherzig, so klug, so respektvoll auf die kleinen Leute geschaut und auf die Opfer von faschistischer Gewalt.
Das klingt trotzdem aber auch eher traurig, grau, depressiv und fast hoffnungslos.
Nee, das ist einfach sorgfältiger und viel intensiver. Also ich habe auch zum Beispiel die aktuelle Star Wars Jugendserie geguckt, The Bad Batch, über so freche Klonsoldaten. Und ich bin so wütend geworden, weil alle Kämpfer überstehen da jeden Schlamassel, ganz munter und mit ganz viel Militarismus. Das bringt mir nichts. Ich will wissen, wie kommen wir weiter, wenn die Welt enger wird, wenn Vielfalt bekämpft wird, wenn Rassismus toleriert wird. Und 12 letzte neue Folgen Andor, die werden gerade gedreht. Und ich finde, die Serie ist ein Meisterwerk. Also jeder ab 12 kann der Handlung da gut folgen. Und ich finde, wir brauchen solche ausführlichen Werke über Widerstand, Hoffnung, Solidarität und Politisierung. Das muss ein Erfolg werden, denn ich will vielmehr so klar antifaschistische Mainstream-Unterhaltung.
Dann vielen Dank für den Tipp und die Einordnung. Stefan Mesch über Andor, die erste Staffel, alle 12 Folgen zum Wegbingen geht ab sofort auf Disney+.